seinen Jüngern noch einige wichtige Worte weitergegeben. Dann verschwand er vor ihren Augen. Ich lese aus Apostelgeschichte 1 eine Szene nach der Himmelfahrt Jesu. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der heißt Ölberg, der liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie heimkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten, Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Kurze Frage, welchen Klang hat das Wort Wartezimmer in euren Ohren? Oh ja, endlich etwas Zeit, einen Artikel in der ausgelegten Zeitschrift vom vorletzten Monat über eine zu Recht völlig unbekannte Adelige zu lesen, die Liebeskummer hat. Das wollte ich schon immer. Ich vermute, eher ist so das Gefühl, ach du liebe Zeit, was eine Zeitverschwendung. Das Obergemach des Hauses, von dem hier die Rede ist, ist so ein Wartezimmer. Die Jünger Jesu kommen da zusammen, nach Jesu Himmelfahrt, noch vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, also vor Pfingsten, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern, lesen wir. Da sitzen sie jetzt und warten. Denn Jesus hatte ihnen gesagt, sie sollten nichts tun, bis sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Eigentlich also eine Geschichte vor Pfingsten. In unserer Reihe Osterleute, die eigentlich Pfingsten enden sollte, haben wir es aber geändert wegen der Gemeindefreizeit. Da ist dieses Thema ausgefallen und für alle, die aber diesem Kalender gefolgt sind, möchte ich das gerne nachtragen. Wir leben ja ohnehin nach Pfingsten, so oder so. Kurz taucht hier eine Frau auf, die in der Kirchengeschichte dann viel Verehrung erfahren hat. Maria, die Mutter Jesu. Man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn von Maria die Rede ist, weil es ein häufiger Name ist damals. Auch von den Brüdern Jesu ist die Rede. Maria hat also weitere Kinder bekommen. Mindestens einer, nämlich Jakobus, hat den auferstandenen Jesus dann auch mit eigenen Augen gesehen. Und durch diese Begegnung mit dem Auferstandenen ist auch der Bruder Jesu zum Glauben gekommen, an den Messias Israels, an den Retter der Welt. Und er wurde später der Gemeindeleiter der Urgemeinde. Und vielleicht ist das auch den anderen Brüdern und Maria selbst so gegangen. Jedenfalls gehören sie mit zu jenem Kreis von Gläubigen, die später den Kern der christlichen Urgemeinde in Jerusalem gebildet haben. Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, setzt voraus, dass seine Leser auch den ersten Teil seines Werkes kennen, das Lukas-Evangelium. Dort im Lukas-Evangelium ist gleich zu Beginn ja ganz ausführlich von Maria die Rede. Die meisten von euch werden das aus der Weihnachtsbotschaft kennen. Wie ihr durch den Engel Gabriel die Geburt eines Sohnes angekündigt wird, er werde der Nachfolger und Erbe Davids, des großen Königs, werden. Wir lesen, wie Marias Verwandte Elisabeth die schwangere Maria segnet um des Kindes willen, das in ihr heranwächst. Und wie dann Jesus in Bethlehem von Maria entbunden wird, anschließend beschnitten, im Tempel von zwei Propheten begrüßt. Wir erfahren, wie der 12-jährige Jesus seinen Eltern bei einer Wallfahrt in Jerusalem verlustig gegangen ist. Seine besorgten Eltern finden ihn dann im Tempel, im Gespräch mit den dort ansässigen Gelehrten vertieft. Der Teenager Jesus lässt den Tadel seiner Mutter nicht gelten. Hier gehöre ich hin, sagt er, ins Haus Gottes. Und danach verschwindet Maria so aus den Erzählungen des Lukas. Hier taucht sie jetzt wieder auf, im Kreis der Apostel, im Kreis der Zeugen der Auferstehung Jesu. Sie hat also ihren ältesten Sohn Jesus auf seinem letzten Weg von Galiläa nach Jerusalem begleitet. Dort musste sie das schreckliche Sterben Jesu miterleben, ohne es verhindern zu können. Das Johannesevangelium erzählt davon ausdrücklicher: Schlimmer kann es für keine Mutter kommen. Es ist anzunehmen, dass der von den Toten auferstandene Jesus auch ihr, also seiner Mutter, erschienen ist, obwohl es nicht ausdrücklich berichtet wird. Jetzt waren die Erscheinungen des Auferstandenen zu Ende gegangen. Jesus war endgültig in den Himmel aufgefahren, aufgenommen worden und damit auf der Erde unsichtbar. Jetzt nahm auch Maria, seine Mutter, an den Gebetsversammlungen der Apostel teil, samt einigen anderen Frauen. Mehr hören wir von der Mutter Jesu im Neuen Testament schon nicht mehr. Später in der Kirche kursierten noch einige Nachrichten über sie, vielleicht waren es auch Gerüchte. Maria sei mit Johannes, dem sogenannten Lieblingsjünger Jesu, nach Ephesus gezogen. In der bedeutenden Stadt gab es auch eine wichtige Christengemeinde. Wir kennen sie aus dem Epheserbrief des Paulus. Heute sind von ihr nur noch Ruinen übrig, darunter auch die Reste eines Hauses, von dem man sagt, es sei das Wohnhaus Marias gewesen. Weiß natürlich keiner. Seit dem 5. Jahrhundert gab es in Ephesus auch eine Kirche, die den Namen Marias trug. Einen riesigen römischen Tempel hatte man umgebaut zu einer Kirche. Und diese Marienkirche sollte nun eine ganz bedeutende Rolle in der Kirchengeschichte spielen. Denn hier kam im Jahr 431 nach Christus die dritte allgemeine Kirchenversammlung zu Beratungen und Beschlüssen zusammen. Also ein großes weltweites Konzil. Es ging um eine wichtige Frage im christlichen Bekenntnis, die durchaus umstritten war, so selbstverständlich es uns heute scheint. Ob Jesus Christus wirklich Gott und Mensch in einer Person sein soll. Ja, wie kann das gehen? Ist er zugleich Mensch, wenn wir Jesus vor Augen haben, und der ewige Sohn Gottes? Das ist ja bis heute ein Streitpunkt etwa zwischen Christen und Muslimen. Ist Jesus Christus Gott und Mensch gleichzeitig? Wie soll man sich das auch vorstellen? Und ist dann Gott wirklich immer noch einer? 250 Geistliche nahmen sich fast 7 Wochen Zeit, das war mal eine Gemeindeversammlung, und erklärten im Jahr 431, Jesus sei der vollkommene Mensch und vollkommen Gott. Gleichen Wesens mit dem Vater, gleichen Wesens mit einem Menschen. Das ist ja der Versuch, etwas auszudrücken, was ja unseren Denken übersteigt und im Grunde genommen auch unsere Sprache. Deswegen haben sie da auch wohl ein bisschen Zeit gebraucht. Und weil diese Versammlung nun in der Marienkirche tagte, erklärte die Kirchenversammlung zugleich, Maria hat ja nicht nur einen Menschen dann geboren, als Jesus zur Welt kam, sondern auch den Sohn Gottes. Und deshalb nannten sie Maria dann die Gottesgebärerin, ja, Theotokos. Gottesgebärerin. Das ist eine ungewöhnliche Bezeichnung in unseren Ohren. Evangelische Freikirchler reagieren da vielleicht etwas befremdet drauf. Kommt ja so in der Bibel auch nicht vor, dieser Ausdruck. Aber als der Engel Gabriel Maria die Geburt Jesu ankündigte, da hatte er gesagt, du wirst den Sohn des Höchsten, also Gottes, genannt werden. Nee, der, natürlich nicht du, der Sohn, den du gebärst, wird der Sohn des Höchsten genannt werden, ewig herrschen. Und als die schwangere Maria zu ihrer Verwandten Elisabeth kam, da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt, heißt es, und rief prophetisch aus, wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn, und der Ausdruck Herrn hat so eine göttliche Konnotation in der Bibel, zu mir kommt. Und das Johannesevangelium schließt mit dem Ausruf des Apostels Thomas an, der den auferstandenen Jesus erkennt und sagt, mein Herr und mein Gott. Wenn Jesus wirklich wahrer Gott war, was das gesamte Neue Testament so bezeugt, dann war Maria in der Tat Gottes Gebärerin. Und so wurde es im 5. Jahrhundert zum Teil des christlichen Glaubensbekenntnisses, nicht um Maria als solche zu verherrlichen, sondern um klarzumachen, wer Jesus eigentlich ist. Darum geht's. Das ist die Zielrichtung. Nicht Maria war das Thema, sondern Jesus. Und hier hat die evangelische Kritik an der Marienverehrung eingesetzt, dass sich diese Reihenfolge manchmal verdreht hat. Ja, wer wird hier eigentlich verehrt? Maria ist und bleibt eine großartige Frau Gottes, einmalig in der Geschichte, aber wir beten nicht zu ihr, sondern wir beten zu Jesus. Und das wissen katholische Christen auch, zumindest wenn sie in der Lehre ihrer Kirche bewandert sind. Aber in der Volksfrömmigkeit geht das halt auch manchmal durcheinander. Damals, als Maria mit den Aposteln im Obergemach des Hauses, also im Wartezimmer Jerusalems, versammelt war, war von diesen Fragen und Antworten noch keine Rede. Die hatten ganz andere Fragen. Damals stand nicht die Besonderheit Marias im Hintergrund, im Vordergrund natürlich. Damals stand nicht die Besonderheit Marias im Vordergrund, sondern das, was sie mit allen anderen verbunden hat, ja? Das, was sie gemeinsam hatten. Sie beteten da gemeinsam. Sie warteten gemeinsam. Worauf eigentlich? Nicht auf irgendeine Überraschung, sondern da war ja was angekündigt worden. Sie warteten auf die Einlösung dessen, was Gott ihnen versprochen hat. Einmal durch Gott, einmal Gott selbst, durch Jesus, einmal durch einen Engel. Jesus hatte ihnen im Namen Gottes, seines himmlischen Vaters, versprochen, dass sie mit dem Heiligen Geist getauft würden. Und dieses Versprechen gab er ihnen, kurz bevor er endgültig Abschied nahm und zum Himmel auffuhr. Die Apostel sollten also nicht gleich loslegen mit der Weltmission und erzählen, Jesus ist auferstanden, sondern sie wollten warten, bis sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen hatten und erst dann sollte die Missionsarbeit losgehen. Bibelleser wissen, dass es 10 Tage dauerte, bis das geschah. Und wir feiern ja dieses Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes auch bis heute zu Pfingsten. Wir kennen das Timing, aber die Jünger damals wussten es natürlich nicht. Die wussten nicht, wie lange das dauert. Sie folgten einfach der Auffassung, der Aufforderung Jesu, blieben in Jerusalem, kamen im Obergemach zusammen, beteten und warteten halt. Nicht gelangweilt wie im Wartezimmer, sondern zuversichtlich, voller Hoffnung, sicher auch mit Spannung und doch geduldig. Sie warteten auf den Heiligen Geist und gleichzeitig auf das andere, denn der Engel hatte ihnen noch etwas versprochen, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war. Der Engel hatte gesagt, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Jesus würde also wiederkommen. Die Apostel vermuteten, dass dann, wenn sie den Heiligen Geist empfangen würden, auch Jesus wiederkommen würde. Das endgültige Reich Gottes würde anfangen. So war wohl ihre Hoffnung. Aber Jesus sagte ihnen, wenn das Reich Gottes endgültig kommt, damit das Ende der Welt, wie ihr sie kennt, das liegt allein in Gottes Entscheidung. Seine Aussage ist klipp und klar, das könnt ihr nicht wissen und das braucht ihr auch nicht zu wissen. Und das ist immer schief gegangen, wenn christliche Gruppen angefangen haben, biblische Zahlen zu nennen, daraus dann ein Weltende zu berechnen oder so dann so einen Fahrplan zu erstellen. Ja? Aber was ist das für ein Bibelverständnis? Die Bibel ist doch kein Orakel. Das endgültige Reich Gottes kam dann ja auch noch nicht. Aber der Heilige Geist ist gekommen und damit der Anfang des Reiches Gottes. Und in dieser Kraft des Heiligen Geistes warten wir weiter, nun auf die endgültige Erfüllung der Verheißung Gottes. Eine Welt, in der es keine Tränen, kein Leid, kein Geschrei mehr geben wird, wie es im letzten Buch der Bibel heißt. Nochmal, wann das geschehen würde, hatte der Engel nicht gesagt. Es heißt einfach, zu warten, aber so wie die Engel damals im Obergemach, nicht gelangweilt im Wartezimmer, sondern zuversichtlich, das heißt voller Hoffnung, auch mit großer Spannung und doch geduldig. Darum sind wir Christen heute eine Wartegemeinschaft oder ich sag's mal besser so, eine Hoffnungsgemeinschaft. Es gibt Verheißungen, die Gott einfach noch nicht eingelöst hat und das spüren wir doch auch. dass da noch etwas zu hoffen ist, dass wir noch auf etwas warten, diese Wiederkunft Jesu und das Kommen des Gottesreiches. Und wie wir darauf warten, hängt vielleicht auch davon ab, wo wir gerade sind. Sitzen wir im Liegestuhl in der Toskana und schlürfen einen leckeren Rotwein? Oder gucken wir gerade Nachrichten, wie es in Syrien geht? Das haben wir also mit Maria, der Mutter unseres Herrn, und den anderen Jüngern gemeinsam, dass wir zum Warten aufgerufen sind und zum Warten, denke ich, auch bereit. Wir warten auf Gott, wir warten darauf, dass er alle seine Zusagen einlösen wird. Wir warten also in dieser Hoffnung und nur in diesem Sinne, nur dann liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Kein verzweifeltes, kein resigniertes oder gelangweiltes Warten, ein zuversichtliches eben, aus begründeter Hoffnung, denn Gott hat ja schon gezeigt, dass er zu seinen Zusagen steht. Der Heilige Geist ist vom Himmel herabgekommen, erfüllt seither alle, die Jesus Christus als seinen Sohn annehmen, an ihn glauben, erfüllt sie mit der Kraft aus der Höhe. Darum resignieren wir nicht, verlieren auch nicht die Geduld und können uns ja auch ganz gut beschäftigen in dieser Wartezeit. Wir beschäftigen uns mit dem, was Jesus damals seinen Aposteln aufgetragen hat. Wir beten beständig und einmütig, wir legen Zeugnis ab für Jesus, den Sohn Marias. Wir bezeugen, dass Gott in Jesus zur Welt kam, um die Welt zu retten. Wir bezeugen, dass in der nächsten Umgebung, wir bezeugen das auch in der ganzen Welt. Anne hat von unseren Missionarinnen gesprochen, die stehen ja auch nur stellvertretend. Wir leben ein Leben, und das ist das Gute, in dem man die Hoffnung einfach nicht ausknipsen kann. Oder wie es Obama mal formuliert hat, als Amerika noch gute Präsidenten hatte, das Beste kommt noch. The best is yet to come. Er meinte das vielleicht anders als wir, aber recht hat er schon. Amen.